Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist am Kreuz und dass du auferstanden bist. Das durften wir nicht nur Ostern feiern, sondern das dürfen wir jedes Mal am Abendmahl feiern. Wir verkünden deinen Tod, aber wir verkünden auch deine Auferstehung, deinen Sieg über den Tod. Danke dafür, dass wir ein Teil davon sind, obwohl wir selber gar nichts dazu beigetragen haben. Aber aus deiner Liebe hast du das für uns getan und wir sind deine Kinder geworden. Danke. Amen. Meine Schwäche ist meine Stärke. Das war der Kernsatz so aus dem Anfangsvideo. Und der Satz ist ja vieldeutig, ne? Wenn man so im Deutschen darüber nachdenkt, das ist ja wie ein Wortspiel. Man könnte ja auch denken, das ist so gemeint, ja, meine Schwäche ist, dass ich so stark bin. Oder so meine einzige Schwäche ist, dass ich so riesig stark bin. Aber so ist das nicht gemeint. Sondern es ist eher so in dem Sinn gemeint, ich bin schwach und das ist okay. Das ist nicht schlimm. Das ist sogar richtig gut. Ich weiß, solche Wortspiele oder solche Feinheiten der deutschen Sprache, das ist für viele schwierig, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Bitte verzeiht mir, dass ich da manchmal drauf eingehe. Ich liebe so Wortspiele. Es gab mal so einen Schlager von Nicole. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit noch erinnert. Das muss irgendwo in den 80ern gewesen sein. Da hieß das, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne scheint dort oben heiß. Wer so hoch hinaus will, der ist in Gefahr. Oder wir kennen im Deutschen das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Oder diesen Satz, nur nicht hochmütig werden. Und so könnte ich oder so hätte ich meine Predigt auch nennen können. Wäre das Gleiche gewesen. Aber ich habe mal gedacht, ich nenne sie, meine Schwäche ist meine Stärke. Das kann man sich erstens gut merken. Und es kommt auch teilweise fast wortwörtlich so in der Bibel vor. Denn Paulus sagt das. Und zwar in 2. Korinther 12, Vers 10. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Da sagt er, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist so der Kernvers. Also eigentlich geht es mir heute in der Predigt um das gesamte Kapitel 11 und das gesamte Kapitel 12. Aber das lese ich jetzt nicht vor, auch nicht so überfliegend. Ich werde ein paar Verse daraus vorlesen, aber nicht das Ganze. Ich lade euch ein in euren Kleingruppen mal, wenn sie stattfinden oder über Zoom oder wie ihr das auch immer macht, das mal selber nachzulesen oder persönlich, ist ganz, ganz interessant. Also wenn man das mal auch in einer anderen Übersetzung liest, als in der man das so gewohnt ist, dann kommt man auf ganz neue Gedanken da, wenn man das so anschaut. Scheinbar gab es in Korinth Menschen, die sehr ehrfürchtig auf solche Leute oder Apostel oder Leiter schauten oder fast schon in Ehrfurcht erstarrten, wenn sie von ihren großartigen Taten erzählt haben, was sie alles so mit Gott erlebt haben, welche wunderbaren und besonderen Offenbarungen sie zu hatten. Und das scheint fast so, als hätte es da so eine Art Wettstreit gegeben. Wer ist der coolere Apostel? Wer ist der bessere Beter? Wer hat am meisten Wundertaten vollbracht? Wer ist einfach so der salbungsvollere Prediger vielleicht? Man hat da so unterschiedliche Worte dafür. Und das mögen manche von euch sagen, vielleicht die Frauen, ja, typisch Mann, die machen immer aus allem so einen Wettkampf. Ich vermute allerdings, dass die Frauen da auch so mit involviert waren damals, dass es denen auch nicht anders ging. Paulus fand das eigentlich alles unsinnig. Dem war das eher peinlich, dass man so redet und so argumentiert. Aber er fühlte sich durch die Korinther fast schon gezwungen, sich auf dieses Niveau runterzulassen und auf diesem Niveau jetzt mal auch mal zu argumentieren. Und er parodiert das in einigen großartigen Leistungen, in Anführungszeichen. Ich lese mal so einen Ausschnitt aus 2. Korinther 11, vor 21 bis 28. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt. Nun, womit auch immer jemand sich rühmen mag, mag er so vermessen sein, das zu tun, dann bin ich rede, als wäre ich von Sinnen, jetzt einmal genauso vermessen. Diese Leute sind Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams? Ich auch. Sie sind Diener von Christus? Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen. Er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Ja, das ist ja schon mal ein interessanter Text, oder? Also Paulus will sich jetzt auf das Niveau herabbegeben und auch angeben. Und was macht er? Er gibt mit lauter Dingen an, die man eigentlich ihm so als Schwächen auslegen könnte. Das machen wir ja normalerweise nicht so. Wir geben ja eigentlich immer mit unseren großen Taten an, was wir so richtig gut gemacht haben und nicht, wo wir überall so unsere Probleme haben. Obwohl, das stimmt auch nicht ganz, oder? Man kann auch so mit seinen Krankheiten ganz gut angeben, kennt ihr das? Ich übertrage das mal so ein bisschen aufs Christliche. Ja, ich hatte neulich Kopfschmerzen, habe ich gebetet und Gott hat mich geheilt. Boah, ist da gar nichts. Ich hatte Corona und da habe ich gebetet und am nächsten Tag wurde ich negativ getestet. Ach, sagt der Dritte, ich hatte Krebs und dann habe ich da mit mir beten lassen und der Krebs ist weg. Und der Vierte, der versucht das noch zu übertrumpfen. Ach, ich war tot und Gott hat mich wieder auferweckt. Also wohlgemerkt, Paulus lässt sich auf dieses Niveau runter. Er findet das eigentlich peinlich, aber er macht das mal. Und er gibt absichtlich jetzt mit seinen Schwächen an. Das finde ich mal ganz witzig. Damit ihr mich jetzt nicht falsch versteht, es geht nicht darum, dass man nicht von den großartigen Taten Gottes erzählen soll. Dass man nicht sagen soll, was Gott in meinem Leben Gutes bewirkt hat, welche Wunder Gott getan hat. Wir sagen dazu auch diesen frommen Begriff Zeugnis ablegen. Das ist okay. Das ist nicht nur okay, das ist richtig gut. Wir als Älteste, wir fördern das. Wir finden das richtig gut. Aber hier geht es darum, anzugeben. Anzugeben mit dem, was ich mit Gott erlebt habe. Es geht um die eigene Ehre, sich selber gut darzustellen, gut dazustehen vor anderen Leuten, vor der Gemeinde. Und das findet Paulus peinlich. Das möchte er nicht, findet er nicht gut. Und jetzt kommt dann Paulus im Laufe des Textes auf, in Anführungszeichen, besondere Erfahrungen zu sprechen. Die Korinther waren ja so begeistert von irgendwelchen Aposteln oder irgendwelchen Leitern, die so besondere Offenbarungen mit Gott hatten. Das ist doch cool. Und geht es uns heute nicht auch manchmal so? Da kommt einer an, der hat eine spezielle Offenbarung, hat direkt 3 Bücher darüber geschrieben und da rennt man hin. Das muss man hören, was der zu sagen hat. Der ist der Leiter, der gerade angesagt ist. Und jetzt wird Paulus richtig, fast schon ironisch. Der spricht von sich selber in der 3. Person. Der sagt, ich kenne da einen. Also er meint sich selber. Ich kenne da einen, der ist bis zum 3. Himmel entrückt worden. Und man sieht förmlich bei den Zuschauern so, oh, 3. Himmel, ja, Wahnsinn. Ey, das ist ein cooler Leiter. Wer ist denn das? Ja, ich kenne den richtig gut. Damals vor 14 Jahren. Ich so, vor 14 Jahren? Ja, der war im Paradies, der hat Worte gehört, die darf man gar nicht aussprechen hier auf der Erde. Und jetzt hat er die Zuschauer, oder? Jetzt sind sie alle von ihm begeistert und ja, das ist ja der Hammer. Paulus ist das richtig peinlich und deswegen bleibt er bei diesen ganzen Erzählungen, die er da macht, die ja wahr sind, bleibt er sehr vage. Er sagt zwar, ja, ich könnte damit angeben, aber er will es eigentlich nicht so richtig tun. Er bleibt sehr ungenau. Es geht nämlich nicht darum, wer am meisten für Jesus getan hat oder wer am meisten für Jesus gelitten hat oder am meisten auf sich genommen hat. Es geht nicht darum, dass wir mit unseren Gotteserfahrungen angeben, uns irgendwie profilieren oder gut dastehen. Nur nicht übermütig werden. Wir sollen eigentlich erkennen, dass wir schwach sind vor Gott. Und manchmal, dann haben wir das nicht so im Blick. Dann finden wir uns so toll, also ich gebe mal offen zu, mir geht das ja auch so. wenn dann eine Predigt gut gelaufen ist oder irgendwas anderes noch gut funktioniert, die Rangers, die wachsen und sind dann schon, keine Ahnung, wie viele Hunderte von Rangern und man denkt, ah, ich mache doch nicht alles falsch, also ich bin schon ganz schön gut und ah, alle finden mich toll und manchmal muss man irgendwie wieder auf den Teppich runtergeholt werden. Das wünscht sich keiner so richtig, aber manchmal ist das notwendig. Bei Paulus gab es so etwas, was ihn immer wieder auf den Teppich zurückholte. Er nannte das, ich habe einen Pfahl im Fleisch. Und wir wissen nicht so genau, was er damit meint. Früher haben viele gedacht, das wäre eine Krankheit. Es ist möglicherweise eher vielleicht eine Anfechtung, die er immer wieder hatte, eine Versuchung oder auch einen geistlichen Kampf, der nicht aufhörte, den er immer wieder hatte. Vielleicht war es auch eine Depression, wir wissen es nicht. Aber es gab irgendwas im Leben von Paulus, was ihn immer wieder in Anführungszeichen geerdet hat, was ihm immer wieder klar gemacht hat, ich bin gar nicht so stark, wie ich denke, ich bin nach wie vor abhängig von Gott. Und er hat zu Gott gebetet, hat gesagt, Gott, nimm das doch weg, das ist unangenehm, ich mag das nicht. Dreimal, ganz intensiv. Und dann sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, ich nehme das nicht weg. Und dann sagt Paulus, okay, dann ist das halt so. Tja. Schwachheit, Krankheit, das kann uns manchmal zeigen, dass wir von Gott abhängig sind. Und Gott macht daraus sogar ein Prinzip. Er sagt, erst in der menschlichen Schwäche wird die göttliche Stärke so richtig sichtbar. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oder ich müsste sagen, wenn ich schwach bin, ist Gott in mir stark und sichtbar. Heißt das jetzt, dass wir uns keine Mühe mehr geben brauchen? Also absichtlich eine schwache Leistung hinlegen, damit Gott umso größer erstrahlt? Ja, das ist ja Unsinn. Das hat ja Paulus auch gar nicht gemacht. Paulus hat sein Bestes gegeben, der hat alles gegeben. Der hätte angeben können, der hat mehr gemacht als alle anderen zusammen. Aber es geht darum, nicht hochmütig zu sein. Brauchen wir dann alle so einen Pfahl im Fleisch wie Paulus? Brauchen wir alle so irgendeine Sache in unserem Leben, wo wir merken, boah, wir sind so schwach, irgendwas, was uns immer wieder runterholt? Vielleicht. Wünscht sich natürlich keiner. Aber manchmal gibt es das. Und dann beten wir zu Gott und bitten Gott, oh Gott, mach das doch weg und nimm das weg und ich mag das nicht. Und vielleicht tut er das, vielleicht auch nicht. Und dann sagst du, okay, Gott, deine Gnade reicht mir für mein Leben. Dann akzeptiere ich das, dann wird mir immer wieder klar, wie zerbrechlich ich eigentlich bin, wie schwach ich eigentlich bin. Gut, dann ist das halt so. Es geht Paulus darum, vollen Einsatz zu geben, sein Bestes zu geben und gleichzeitig nicht übermütig zu werden. Gleichzeitig zu wissen, ohne Gottes Kraft geht es nicht. Also ein Pastor kann die beste Predigt halten, aber was nützt das, wenn die Menschen sich nicht verändern lassen? Das kann ein Pastor nicht machen, egal wie gut er predigt. Es gibt Leute, die sind begeistert von Pastoren. Die finden das theologisch super, hat sie voll angesprochen und können sie vielleicht auch noch nach Wochen wiedergeben. Aber es hat nichts bewirkt in ihrem Leben. Das kann nur der Heilige Geist tun, wenn die Menschen das zulassen. Heißt das deswegen, ich halte schlechte Predigten? Nein, natürlich will ich mich versuchen, gut vorzubereiten und gute Predigten zu halten. Aber das, worauf es ankommt, kann ich nicht machen. Was nützt der professionellste Lobpreis? Perfekte Band, super eingespielt, alles Profimusiker, die verdienen damit ihr Geld und geben das voll hier rein, wenn die Menschen im Lobpreis Gott nicht begegnen. Das kann ein Lobpreisleiter auch nicht machen. Das liegt an jedem Einzelnen. Und so geben wir alle unser Bestes, aber das, worum es eigentlich geht, da können wir nichts machen. Da sind wir schwach. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde dafür bekannt ist, dass man hier Gott begegnen kann. Nicht, dass wir Leute gut predigen, das ist auch gut, das ist auch wichtig, natürlich. Nicht, dass wir hier besondere Lobpreismusik haben, das ist auch gut und auch wichtig. Aber das Entscheidende ist für mich, dass hier Menschen Gott persönlich begegnen können und verändert werden. Ich bin schwach, aber dann kann Gott durch mich umso stärker wirken. Manchmal beruft Gott Menschen für bestimmte Aufgaben oder Ämter oder Positionen, für die sie eigentlich gar nicht begabt sind, so rein menschlich gesehen. Aber im Reich Gottes geht es nicht in erster Linie um Begabung, sondern um Berufung, darum sein Bestes zu geben. Und manchmal macht Gott das absichtlich, dass er Leute für Dienste einsetzt, wo man denkt, wieso denn die Person? Die kann das doch gar nicht, die ist gar nicht so gut, ich könnte das viel besser. Ja, aber der beste Redner ist nicht automatisch der beste Pastor. Das ist nicht der Punkt. Und manchmal ist das sogar so, auch wenn wir oft aufschauen zu großartigen Leitern, zu starken Leitern, ist es bei starken Leitern manchmal so, dass dann um die herum kein Platz mehr ist für andere Leiter. Die sind so stark, da kann sich keiner mehr entwickeln. Und manchmal braucht es Leiter, die vielleicht nicht so stark sind, die andere Menschen als Ergänzung brauchen, aber dann können sich viel mehr Menschen um sie herum auch entwickeln, können auch ihre Begabungen entfalten und so wachsen im Glauben und zu Leitern werden. Es braucht starke Leiter, aber manchmal machen die auch um sich herum alles platt. Das machen die nicht absichtlich. Aber es ist manchmal so, dass du neben einem starken, bekannten Leiter, da kommst du selber, kannst du dich nicht entwickeln. Da wächst kein neuer Leiter nach. Der muss erst weg sein, damit wieder was Neues entstehen kann. So in den 70er, 80er Jahren, da gab es noch keine Pfadfindergruppe Royal Rangers. Und dann hatten wir uns aber trotzdem als Jugendliche oder als Teenager, als Kinder getroffen. Das nannte man damals Jungscha. Wir haben da gebastelt, wir haben gespielt, wir haben gesungen, wir haben auch Andachten gehört. Es war so ein buntes Programm. War jetzt nicht so ein fest definiertes Programm wie bei den Pfadfindern, aber mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin da gerne hingefahren. Wir hatten das immer freitags, auch so wie die Ranger, freitags abends, freitags nachmittags. Und ich erinnere mich noch an eine Leiterin, die war überhaupt keine typische Leiterin. Das war eine kleine, zierliche Frau, mit einer ganz dünnen Stimme und von ihrem ganzen Temperament her überhaupt nicht geeignet, mit so Jungs und Mädels im Teenageralter umzugehen. Die konnte sich mit Sicherheit nicht durchsetzen. Also da würdest du heute sagen, bloß nicht mit Kindern, die machen dich fertig, danach gehst du heulend raus. Auch christliche Kinder sind nicht immer so nett. Ja, das ist richtig herausfordernd manchmal. Aber irgendwie hatte die ein Herz für uns. Und die hat Gott berufen, trotz ihrer scheinbaren Schwäche. Und was die hatte, das ist mir erst Jahre später aufgefallen, die hat uns immer gelobt. Und besonders, wenn wir dann so für den Weihnachtsbazar gebastelt haben. Das war jetzt für uns Jungs nicht unbedingt so das Allercoolste. Und da waren wir auch nicht so die Allerbesten. Aber die hat uns immer gelobt, wie toll wir das doch machen. Und wenn es nichts zu loben gab, hat sie das gelobt, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben. Und also mir ging das so, ich hab das gut gemacht, ja. Das baut einen irgendwie auf. Gott hat diese Frau gebraucht, obwohl sie eigentlich menschlich gesehen gar nicht dazu qualifiziert war. Weil sie in ihrer Schwäche bereit war, dass Gott durch sie wirken konnte. Und das konnten manche andere Dinge sich entfalten, die sonst nicht funktioniert hätten. Oder denken wir an die ganz bekannte Geschichte David gegen Goliath. Ja, auf der einen Seite Goliath, extrem groß gewachsen, gut ausgebildet, richtig durchtrainiert, ein Krieger, wie er im Buche steht. Perfekte Ausrüstung mit Eisenpanzern und allem drum und dran. Und auf der anderen Seite David, ein Teenager. Er war gut aussehend, aber was hilft das beim Kampf, dass man ja mal gut aussieht? Ja, war nett, war ein Schafhirte. Der hatte keine Rüstung, kein Speer, der hatte eine Steinschleuder. Aber er hat einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Er sagt zu Goliath, du kommst mit Speer und Schild. Ich komme im Namen des Herrn. Er hätte das auch anders formulieren können. Er hätte auch sagen können, ich bin schwach, aber Gott ist mit mir. Und das ist stark. Und in meiner Schwäche wirst du erleben, wie Gottes Stärke sichtbar wird. Sie wirst du an deinem eigenen Leib erfahren. Und David gewann den Kampf. Also Gott hatte immer schon was übrig für Schwache, für nicht so begabte Leute, für das Unscheinbare. Heißt das jetzt, dass Gott keine starken Menschen gebrauchen kann? Natürlich nicht. David ist ja auch kein Schafhirte geblieben. Der hat sich auch entwickelt. Der wurde nachher ein starker Krieger. Der ist dann irgendwann auch mit einer Rüstung rumgelaufen, wenn er kämpfen musste. Und war durchtrainiert und ausgebildet, so wie Goliath. Vielleicht nicht ganz so groß, immer noch gut aussehend, aber okay. Aber er hat das ja gemacht. Er war ja voll dabei. Allerdings, als er dann anfing, sich auf seinem Erfolg auszuruhen, als er dann dachte, er wäre stark genug, da hat es ihn erwischt. Wurde dann plötzlich seine Schwäche wieder sichtbar und er hat ein persönliches Desaster in seinem Leben erlebt. Nur nicht hochmütig werden. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott gebraucht den Schwachen, denn dadurch wird die Größe Gottes umso sichtbarer. Und Gott gebraucht den Starken, wenn er sich nichts auf seine Stärke einbildet und nicht überheblich ist, sondern sich seiner Schwäche vor Gott bewusst ist. Ich möchte einen zweiten Gedanken dazu sagen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Du kannst mal im Prinzip schon zwei weitergehen. Gott benutzt meine Schwachheit, um Gutes zu tun. Da können wir auch noch mal an das Video denken mit dem zerbrochenen Krug. Gott kann meine Schwächen benutzen und sie quasi umdrehen, um damit etwas Gutes zu bewirken. Und das ist stark. Wir alle machen Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Niemand, auch kein Ältester. Und Gott kann aber trotz unserer Schwächen diese Schwächen benutzen, um etwas Gutes daraus zu tun. Es hat mir jemand gesagt, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Denken wir an Josef. Josef war verhasst bei seinen älteren Brüdern. Die mochten ihn nicht. Das war so schlimm, dass sie ihn verkauft haben als Sklaven nach Ägypten. Und dort hat er viele unschöne Dinge erlebt. Ich kürze das Ganze ab. Am Ende der Geschichte war er der zweitwichtigste Mann in Ägypten und konnte verhindern, dass Tausende von Menschen den Hungertod sterben. Auch seine eigenen Brüder konnten so überleben. Das heißt, diese Brüder wollten etwas wirklich Schlechtes tun, etwas Böses tun. Und Gott hat das genommen und etwas richtig Geniales, Gutes für zigtausende von Menschen getan. Gott kann das machen, Gott kann das umdrehen. Wir haben Schwächen, wir haben Fehler. Doch dann können wir Gott um Vergebung bitten. Und bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Egal, was wir alles so verbockt haben, was wir alles so falsch gemacht haben. Machen wir deswegen bewusst, absichtlich alles falsch? Nein, natürlich nicht. Aber es passiert. Es kommt vor. Vielleicht steckst du in so einer Situation, wo du was falsch gemacht hast, wo du auch selber wirklich schuld bist. Du hast es nach allen Regeln der Kunst vor die Wand gefahren. Es ist dein Fehler. Nicht nur einmal, sondern richtig. Du hast es wirklich falsch gemacht. Du hast Schuld. Und es gibt wirklich Menschen, die dann keinen Ausweg mehr sehen und die Selbstmord begehen. Aus mehreren Gründen, aber die kommen da nicht mehr raus. Lass dir sagen, bei Gott gibt es immer einen Ausweg. Selbst die schlimmsten Dinge, die du getan hast, die sind jetzt nicht gut. Das meine ich damit nicht. Aber Gott kann es benutzen, um etwas Gutes zu tun. Und deswegen geht es nicht darum, dass wir jetzt absichtlich Dinge falsch machen, aber es geht darum, dass wir nicht entmutigt sind, wenn es uns passiert. Sondern dann dürfen wir Gott um Vergebung bitten, wieder aufstehen und dann müssen wir einfach das Ganze Gott hinlegen und sagen, Gott, ich habe es falsch gemacht, ich weiß auch nicht mehr, wie das jetzt noch gut werden kann. Ich gebe mein Bestes in Zukunft, ich werde auch die Konsequenzen tragen, aber ich lege dir das hin. Mach was bitte daraus. Und Gott tut das. Wenn ich schwach bin, ist Gott stark. Und du wirst sehen, wie er aus jeder Schwäche in deinem Leben, wie aus jeder schwierigen Situation einen Ausweg mit dir gehen kann. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist, aber es ist ein guter Weg. Es ist ein guter Ausweg. Und ein letztes möchte ich sagen, meine Schwäche ist gleichzeitig auch meine Stärke oder kann auch gleichzeitig meine Stärke sein. Manchmal sind unsere Schwächen ebenso unsere Stärken. Denken wir an Petrus. Petrus, das war so ein Draufgänger. Der ist da bekannt dafür, dass er immer als erster nach vorne geprescht ist, hat als erster geredet, hat nicht immer darüber nachgedacht, was er gesagt hat, hat auch als erster gehandelt, ohne vorher nachzudenken, was das vielleicht für Konsequenzen haben könnte. Und er wird oft dafür auch kritisch dargestellt, in Predigten, ist ja auch okay. Damals im Garten Gethsemane, als Jesus verhaftet worden ist durch römische Soldaten, da war Petrus sofort zur Stelle, der war sofort dabei, der wollte seinen Jesus verteidigen. Ja, der hat das Schwert gezogen und losgeschlagen. Und hat beim Soldaten so knapp am Kopf vorbeigetroffen und das Ohr war ab. Und Jesus pfeift Petrus zurück, sagt, nein, stopp, 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 so läuft das hier nicht. Und jetzt heilt er auch noch den, den Petrus verletzt hat. Aber dann, einige Tage später, als die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, da war es wieder Petrus, der als erster die Initiative ergriff und vor Tausenden von Menschen bereit war zu predigen. Er wusste ja auch nicht so genau, was da jetzt für Konsequenzen passieren. Dass sich da jetzt 3000 Leute auf einmal bekehren, das wusste er vorher nicht. Hätte ja auch anders kommen können, hätte ja auch im Gefängnis landen können. Er ist ja später auch im Gefängnis dafür gelandet. Aber es braucht diese Typen, die vorpreschen, die mal die Initiative ergreifen. Denn wenn keiner bereit ist, als Erster loszugehen, dann geht keiner. Ich weiß nicht, ob wir darüber mal nachgedacht haben. Wenn keiner bereit ist, der Erste zu sein, dann passiert nichts. Es gibt die einen, die denken über alles nach. Die wägen die Vorteile und die Nachteile ab, gucken nach den Risiken. Und wenn sie dann fertig sind mit Abwägen, dann fangen sie wieder von vorne an mit ihren Bedenken. Das ist richtig und das ist auch gut so. Aber wenn es nur dabei bleibt, dann geht es nicht vorwärts. Es braucht dann wiederum die Typen, die sagen, okay, und jetzt fangen wir mal an. Ja, das könnte noch, ja egal, lass mal machen. So, es braucht die vorpreschen, selbst wenn es schief gehen könnte. Selbst wenn da auch mal ein Risiko ist. Und es geht auch manchmal schief, aber manchmal eben auch nicht. Und es braucht beides in der Gemeinde. Wir brauchen diese beiden Typen. Wir brauchen diesen Draufgänger, der auch mal bereit ist, Fehler zu machen. Und das braucht den Vorsichtigen, der noch mal so ein bisschen, noch mal eine Runde extra nachdenkt. Und wenn wir mal erkennen, dass beide eigentlich zusammen richtig gut arbeiten können, dann entdecke ich, dass ich gar nicht ändern muss. Ich muss aus meiner Schwäche, die muss ich nicht ablegen. Dieses, dass ich vorwärts gehe, dass ich so initiativ bin, dass ich immer der Erste bin, das ist zwar manchmal eine Schwäche, aber es ist auch gleichzeitig eine Stärke. Deswegen darf ich Gott dafür danken. Und ich darf Gott für den Menschen danken, der nicht so ist, der ganz anders ist, der mich ergänzt. Und wenn wir in der Gemeinde in Einheit zusammen unterwegs sind, wie Jesus das mal gesagt hat, dann kann Gott richtig großartige Dinge tun. Ich muss manche Dinge, manche charakterlichen Dinge bei mir nicht unbedingt verändern, denn sie sind nicht unbedingt eine Schwäche, sondern eine Stärke, die aber Ergänzung braucht. Genauso braucht der, der ständig nachdenkt, die Ergänzung durch den, der einfach mal vorprescht und den Mut hat, was zu tun, was zu wagen. Und beide sind wichtig und beide gehören zusammen. Und deswegen dürfen wir auch manchmal entdecken, dass unsere Schwächen okay sind, weil sie in anderen Situationen Stärken sind und darstellen. Deswegen ist es auch gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind, weil wir alleine sind nicht vollständig. Wir brauchen Ergänzung von anderen Geschwistern, von anderen Menschen. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Wir wollen gleich weitermachen. Meine Schwäche ist meine Stärke. Warum? Ja, einmal, weil Jesus in meiner Schwachheit umso sichtbarer wird. Ja, wenn ich schwach bin, dann geht die Aufmerksamkeit zu Gott. Das zweite ist, weil er meine Schwächen benutzen kann und daraus etwas Gutes bewirken kann. Deswegen ist, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Deswegen ist meine Schwäche meine Stärke. Und weil manche Schwächen tatsächlich auch gleichzeitig Stärken sind. Meine Schwäche ist meine Stärke. Oder, und jetzt lass mich nochmal ein Wortspiel machen, zum Schluss. Meine Stärke ist meine Schwäche. Das kannst du auch umdrehen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und deswegen ist es gut, wenn ich schwach bin, denn das ist eigentlich meine Stärke. Man kann es drehen. Viel Spaß dabei, heute Nachmittag darüber nachzudenken, was das heißen kann. Meine Stärke ist meine Schwäche ist meine Stärke. Entscheidend ist, dass es nicht um mich geht, sondern um Jesus geht. Das, was er tun kann. Und er möchte uns gebrauchen. Egal wie stark oder wie schwach wir sind oder wir uns fühlen, das ist ja oft ein Unterschied. Manche fühlen sich stark, sind es aber nicht. Und andere fühlen sich schwach und sind es auch nicht. Aber Gott kann uns alle gebrauchen. In unseren Schwächen, trotz unseren Schwächen, gerade wegen unseren Schwächen. Aber er kann auch die Starken benutzen und gebrauchen. Also fühlt euch beide nicht entmutigt, sondern fühlt euch herausgefordert von Jesus, euer Leben ihm zu geben, euch ihm zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du durch mein Leben wirkst. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen kann. Aber keine Sorge, wenn du Gott sowas sagst, wenn du sowas im Gebet sagst, Gott, gebrauche mich. Das passiert schneller, als du denkst. Deswegen ist das in Anführungszeichen ein gefährliches Gebet. Wenn du Gott bittest, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, ich will nicht warten, bis ich perfekt bin, das wird nämlich nie passieren, dann wird dich Gott gebrauchen mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und Paulus sagt an anderer Stelle, ich rühme mich sogar wegen meiner Schwächen. Deswegen, weil Jesus dann umso sichtbarer wird. Und er kann durch uns sichtbar werden. Und dazu lade ich euch ein. Herr Jesus Christus, danke, dass du nicht auf uns angewiesen bist, dass nicht wir alles rausreißen müssen. Wir geben unser Bestes und das haben wir von dir bekommen, unser Bestes. Das sind deine Fähigkeiten, deine Begabungen. Und trotzdem wissen wir, dass wir als Menschen fehlbar sind. Wir haben Fehler, wir haben Schwächen. Und trotzdem kannst du uns gebrauchen. In unserer Schwäche wirst du stark sein, wirst du sichtbar sein. Und das möchte ich dich bitten. Ich möchte dich bitten, dass du in dieser Gemeinde sichtbar wirst, dass Menschen dir begegnen. Nicht dem Pastor, nicht den Kleingruppenleitern, nicht irgendwem anders, auch wenn wir untereinander Gemeinschaft haben. Aber das Wichtige ist, dass du hier sichtbar wirst. In unseren Stärken als Gemeinde, in unseren Schwächen. Und genauso auch in unserem privaten Leben möchte ich dich bitten, dass du durch uns etwas bewirken kannst. Trotz unserer Schwächen, durch unsere Schwächen und durch unsere Stärken. Wir legen dir unser Leben ganz neu hin. Mit all dem, was wir sind, mit all dem, was wir haben und auch nicht haben. Wir bitten dich, Jesus, gebrauche du uns, verändere du unser Leben. Vielleicht können wir während des nächsten Liedes da nochmal so ein bisschen auch hinhören, ob Gott zu dir was Persönliches sagen möchte, wie du das anwenden kannst in deinem Leben, in deinem Alltag. Vielleicht gibt es irgendeinen Punkt, wo du schon in der Predigt gemerkt hast, da hat mich Gott gerade so getriggert, angesprochen. Dann gib Gott jetzt gleich so, während wir nochmal in einem Lobpreislied stehen, eine Antwort.